Ich glaube durchaus, wenn man gewusst hätte, was man politisch sich hier antut, im Hinblick auf Eigentumsverhältnisse, Landnutzung und Konflikte, in einer Flussau so einen Nationalpark zu errichten, dann weiß ich nicht, ob man das wirklich gemacht hätte zu Beginn.
Vom Leben und Streben in der Uckermark. Ucker Talk. Ein Flux FM Stadt-Land-Podcast mit Danilo Höpfner.
Die polnische Grenze gehört zur Uckermark für das Amen in der Kirche. Seit der Wende 89 hat sich das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten über die Oder hinweg in nahezu allen Bereichen entwickelt. Politisch, wirtschaftlich, aber auch ganz persönlich in Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Uckermärkerinnen und Uckermärker sind mit ihren Nachbarn im polnischen Powiat Gryfiński, also dem Landkreis Gryfino, in einem engen Austausch. Und ein schönes Beispiel dafür ist der Nationalpark Unteres Odertal. Macht Sinn, der liegt auf beiden Seiten der Grenze und frische Gänsebiber, die fragen nicht nach Pässen. Was dieser Park eigentlich macht und wie die deutsch-polnische Kooperation dort funktioniert, das schauen wir uns heute gemeinsam an, und zwar mit ihm.
Ich bin Dirk Treichel, ich leite den einzigen Nationalpark Brandenburgs, bin von der Ausbildung her Förster und Ökologe und arbeite hier im unteren Odertal seit 1994, also ein Jahr bevor der Nationalpark gegründet wurde. Wir haben nämlich jetzt gerade 30-jähriges Jubiläum und 2005, also vor 20 Jahren, bin ich mit der Leitung betraut worden.
Willkommen bei Uckertalk, dem Podcast von Flux FM.
Herr Treichel, abgesehen davon, dass es der einzige Nationalpark in Brandenburg ist, was macht denn sonst diesen Nationalpark so besonders? Was zeichnet den aus?
Ja, wir haben in Deutschland 16 Nationalparks und wir sagen immer, dass uns eigentlich dieses Ziel eint, Natur Natur sein zu lassen. Das heißt, wir versuchen in den Nationalparks ein Stück Wildnis wieder entstehen zu lassen, was ja in Mitteleuropa komplett verschwunden ist, weil der Mensch alles verändert hat und überall seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Und in Nationalparks überlassen wir die Natur auf großen Flächen sich selbst, dass also wirklich Chaos, Zufall herrschen können. Im Wald wird nach Sturmereignissen nicht aufgeräumt und die Flächen in der Flussaue bei uns, die wir aus der Nutzung nehmen, da entwickeln sich Röhrichte und Sengenrieder. Also ein Hauch von Wildnis hier in Mitteleuropa.
Hauch von Wildnis, den Sie auch wieder herstellen wollen, gelingt denn das?
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Zumal wir der einzige Flussauen-Nationalpark in Deutschland sind. Und wir hatten zwei Voraussetzungen, die eigentlich fast unvereinbar sind mit dem, was ich eben erzählt habe. Der Nationalpark bestand fast vollständig aus privatem Eigentum. Und er ist großflächig landwirtschaftlich genutzt worden. Und das Ganze passt natürlich sehr schlecht zu diesem Ziel Natur Natur sein lassen. In vielen anderen Nationalparks handelt es sich um großflächige Waldgebiete, die im Besitz des Staates sind, wie im Harz oder in der Eifel. Und wie gesagt, das war bei uns nicht der Fall. Deshalb haben wir eine riesengroße Kraftanstrengung vollführen müssen. Wir haben vor 25 Jahren ziemlich genau ein großes Bodenordnungsverfahren angeordnet auf 20.000 Hektar. Das heißt, doppelt so groß wie der Nationalpark ist. Der Nationalpark hat 10.400 Hektar, um private Eigentümer aus dem unteren Odertal hinauszutauschen, also raus aus dem Nationalpark, und das Land und öffentliches Eigentum und einen großen Naturschutzverein in den Nationalpark hinein, um dort also diese Konflikte zu beseitigen. Und 2013 hatten wir die vorläufige Besitzeinweisung. Das heißt, diese Struktur ist jetzt schon eingenommen. Und wir befinden uns jetzt gerade auf der Zielgerade in den letzten Zügen, also 25 Jahre intensive Arbeit, Bodenordnung, 2000 Verfahrensbeteiligte und 20.000 Hektar Fläche. Auch das ist einmalig in Deutschland von dieser Größenordnung.
30 Jahre Naturpark.
Nationalpark.
Wie würden Sie denn die Entwicklung des Parks in den letzten Jahren beschreiben? Also was sind denn die grundlegenden Veränderungen, die stattgefunden haben, außer denen, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja. Also es hat sich unheimlich viel verändert. Wir haben bereits auf 36% der Fläche des Nationalparks, also mehrere tausend Hektar, keine Nutzung mehr. zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist wahnsinnig, wie schnell sich die Natur Flächen zurückerobert. Also wenn wir uns die Wälder besucht im Nationalpark, wir haben zum Teil sehr natürliche Laubwälder, die jetzt schon den Charakter eines Urwaldes haben, wo also auch Stürme gewirkt haben. Holz kreuz und quer liegt, wir sehr viel Totholz haben. Aber wir haben auch naturferne Forsten, wo viele Bäume abgestorben sind aufgrund des spürbaren Klimawandels, wo auch Insekten und Pilze Einzug gehalten haben. Aber auch da beobachten wir faszinierende Entwicklungen, weil gerade durch das Liegenlassen des Holzes wir extrem günstige Bedingungen haben für nachwachsende junge Bäume. Wir haben eine Windruhe, wir haben eine höhere Luftfeuchtigkeit und das bedingt natürlich ein gutes Keimbett auch für Jungpflanzen. In der Aue hat sich auch viel verändert. Uns ist es gelungen, dass wir naturnähere Wasserverhältnisse geschaffen haben. Im nördlichen Polder 10 wird das Schöpfwerk überhaupt nicht mehr betrieben. Seit 3 Jahren haben wir auch die Öffnung der Einlassbauwerke in den Poldern verlängert, um einen Monat, von Mitte April auf Mitte Mai. Man muss wissen, das untere Odertal ist keine natürliche Flussaue mehr. Auch hier hat der Mensch Einzug gehalten und hat gewirkt. Die Oder ist verlegt worden. Schon 1870 bis 1920 haben diese massiven Veränderungen stattgefunden. Der Flusslauf ist verkürzt worden. Und in dem Zuge hat der Mensch ein Flutungspoldersystem hier angelegt. Das kann man sich so vorstellen. Das sind Bienenwaben, die mit Deichen gekammert sind, die Bauwerke haben, Ein- und Auslassbauwerke wie Tore, die geöffnet und geschlossen werden können. Und dann stehen diese Flächen mit dem Fluss in Kontakt oder nicht. Und das ist hier der Fall. Und obwohl es künstlich ist, hat das dazu geführt, dass wir tausende von Hektar Auengrünland haben, was immer noch über viele Monate im Jahr unter Wasser steht. Und woanders, Beispiel am Rhein oder am Main, ist der Deich direkt am Fluss gebaut worden. Und deshalb gibt es kein Wasser mehr in der Aue. Und die Aue hat sich komplett verändert. Und bei uns haben wir im Grunde alle typischen Lebensräume und Pflanzen und Tierarten noch vorzufinden.
Diese Verwilderung, die Sie gerade beschreiben, diese bewusste, gewollte Verwilderung. Ich frage mich, wie gut kommt das denn bei den Bewohnern der Region hier eigentlich an? Sehen die das auch so, dass sie sagen, schön, dass das wiederhergestellt wird, das macht es auch lebenswert? Oder sieht man das sehr kritisch und man sagt, das geht mir eigentlich ein bisschen zu weit?
Von vielen wird es durchaus kritisch gesehen, weil wir immer wieder auch feststellen, dass wir die Beziehung zur wilden Natur komplett verloren haben. Also wilde Natur macht uns Angst und viele finden es auch als unschön, unordentlich. Und da haben wir einen großen Bildungsauftrag, um zu vermitteln, was dort eigentlich passiert und dass das auch nicht gefährlich ist und dass es seine Berechtigung hat. Deshalb bieten wir viele Veranstaltungen an. Ich selber mache auch spezielle Exkursionen für die Anwohner rund um den Nationalpark, gehe mit ihnen rein in diese Flächen und zeige wirklich, was dort passiert. Und dass es viele Dinge gibt, die wesentlich besser laufen als zum Beispiel in Wirtschaftswäldern. Es gab in der Vergangenheit durchaus auch Unterschriftensammlungen, den Wald aufzuräumen und weniger Totholz liegen zu lassen. Waldbrand ist immer wieder auch ein Thema, ob es da eine höhere Gefahr gibt. Und auch in der Aue habe ich schon viele Menschen gesprochen, die selber zu DDR-Zeiten noch die Flächen melioriert haben, Entwässerungsgräben gezogen haben, das Land urbar gemacht haben und die auch schweren Herzens sagen, also Mensch, das verwildert jetzt alles so, soll das wirklich sein? Auch bei Naturschützern stellen wir das fest, dass das teilweise schwer zu ertragen ist, weil jeder hat so seine favorisierten Arten und der Vogelkundler, der möchte also eine Vogelart, die wirklich nur auf Wiesen und Weiden brütet, dafür braucht man Beweidung. Oder der Botaniker hat eine Orchidee, die braucht Licht, das ist schlecht, wenn der Wald aufwächst. Also auch da hat jeder so seine Zielvorstellung. Und wie gesagt, Wildnis fordert uns heraus. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir auch in diesen Nationalparks Menschen es ermöglichen, wieder einen Zugang zur Wildnis zu finden, der komplett verloren gegangen ist.
Wir sind ja hier im deutsch-polnischen Grenzgebiet unterwegs. Wie gestaltet sich denn diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der polnischen Seite des Flusses, konkret mit dem Nationalpark Ujście Warty?
Ja, mit dem Nationalpark Ujście Warty arbeiten wir nur randlich zusammen, denn wir sind in der komfortablen Situation, dass wir auch seit den 90er Jahren auf der polnischen Seite direkt hier gegenüber im unteren Odertal zwei Landschaftsschutzparks haben, den Landschaftsschutzpark Dolina Dolnia Odry, also unteres Odertal heißt er auch, und den Zedner Landschaftsschutzpark, ein großes Waldgebiet. Das ist vergleichbar mit Naturparks in Deutschland, also nicht der Status Nationalpark, aber wir kennen die Kollegen seit vielen, vielen Jahren und es ist eine unheimlich intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden. Ich würde sogar sagen, dass Freundschaften geschlossen worden sind. Und in der praktischen Arbeit ist es so, dass wir uns regelmäßig sehen, dass wir zusammen Dienstberatung machen, dass wir einen Erfahrungsaustausch pflegen und wir setzen viele gemeinsame Förderprojekte um, die also im deutsch-polnischen Kontext angesiedelt sind. Ein ganz wichtiges Programm ist das Interreg-Programm, was also hier auf die Euroregion Pomerania zugeschnitten ist und wo auch viele Naturschutzthemen und Öffentlichkeitsarbeitsthemen unterzubringen sind. Und wir haben also unzählige Projekte in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt. Ein Beispiel ist zum Beispiel hier gegenüber das Gebäude. Das ist das Natura 2000 Haus, das Wildnislabor des Nationalparks, was im Rahmen eines Interreg-Projektes errichtet wurde. Oder wir haben touristische Infrastruktur entwickelt, Beobachtungstürme, Aussichtsplattformen, Wasserrastplätze in Deutschland und in Polen. Nach einem ähnlichen Design, abgestimmt von der Konzeptionierung. Und wir sind auch gerade dabei, neue Projekte vorzubereiten, die dann sozusagen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Und was sehr, sehr erfreulich ist, die neueste Entwicklung auf der polnischen Seite. Und zwar gibt es Bestrebungen des polnischen Umweltministeriums, diesen Landschaftsschutzpark im unteren Odertal zu einem Nationalpark zu machen. Da ist man schon sehr, sehr weit. Es gibt dort eine spezielle Arbeitsgruppe. Und es haben auch schon mehrere Gemeindeparlamente zugestimmt zu diesem Nationalpark. Und wenn es gut läuft, werden wir also tatsächlich im nächsten Jahr, 2026, dann wirklich ein Pendant haben, einen Nationalpark im unteren Odertal, den wir dann auch wirklich zu einem grenzüberschreitenden Transboundary Park, sagt man, entwickeln können.
Sie beschreiben gerade etwas, wo sich viele vielleicht noch erinnern. Vor 3 Jahren gab es ja das große Fischsterben und da wurde ja deutlich, dass die Kooperation zwischen Deutschland und Polen doch sich sehr kritisch gestaltet an verschiedenen Punkten. Wie ist denn dieser Austausch inzwischen? Sie haben ja beschrieben, es gibt Verbesserungen auf Ihrer Ebene. Wie nehmen Sie das denn auf politischer Ebene wahr?
Also auf politischer Ebene gab es in den letzten 2 Jahren auch erhebliche Verbesserungen. Also man merkt das einfach auch an der Kommunikation und dass intensiver und auch angstfreier kommuniziert werden kann. Wie gesagt, die Zusammenarbeit war eigentlich konstant da, weil wir auch, wie gesagt, dieses Vertrauen haben. Aber wir merken schon auch jetzt stärker, dass sie auch gefördert wird und auch politisch gewollt ist. Und das war nicht unbedingt immer so der Fall.
Der Nationalpark Unteres Odertal. So klingt er im Sommer. Könnte man eigentlich noch ein paar Minuten so laufen lassen, aber auch unsere Sendeminuten sind begrenzt. Darum für euch ein paar spannende Fakten. Der Nationalpark Unteres Odertal ist Deutschlands einziger Fluss-Auen-Nationalpark. Auen, das klingt wie ein Ort, wo die Elben wohnen, ist aber hier echter Lebensraum für Biber, für Vögel und halbwilde Wildpferde. Im Frühling steht der Park oft wochenlang unter Wasser und das ist ganz gewollt so, denn die Oder flutet hier regelmäßig ihre Auen. Dadurch zählt das Unterodertal auch zu den wasserreichsten Lebensräumen in ganz Deutschland. Mit Zugvögeln, Amphibien und auch seltenen Fischarten. Und auch der majestätische Seeadler hat hier mehrere Reviere mit einer Spannweite von bis zu 2,50 Meter. Der König der Uckermärkischen Lüfte. Und wer den Park erleben will, der sollte das Auto lieber stehen lassen und stattdessen aufs Fahrrad, ein Floß oder sich auf den Naturlehrpfad begeben. Und jetzt zurück ins Büro von Dirk Teichl. das übrigens auch ganz wunderbar liegt, direkt am Rand des Nationalparks.
In welcher Sprache findet denn der Austausch bei Ihnen statt? Auf Englisch, auf Deutsch, auf Polnisch?
Also wir haben bei Veranstaltungen haben wir in der Regel tatsächlich Dolmetscher, die simultan dolmetschen. Und ich habe zwar auch selber versucht, Polnisch zu lernen, bin kläglich gescheitert. Das ist wirklich schwer. Und die Kollegen können auch nicht fließend Deutsch. Und wir merken immer wieder, wie gut es ist, dass es die englische Sprache gibt. Also man kann auch ohne Dolmetscher problemlos sich dann im Englischen verständigen.
Sind denn die Probleme, die auf polnischer Seite existieren, vergleichbar mit den Umwelt-Naturschutzproblemen, die wir hier haben?
Das ist durchaus vergleichbar, weil es handelt sich ja um einen Landschaftsraum. Und wir haben natürlich jetzt immer dieses Thema auch der Oder vor uns. Sie hatten eben schon angesprochen, die Oder-Katastrophe ja auch, das massive Fischsterben 2022. Und wo wirklich man den Eindruck hatte, es gibt keine Fische mehr. Also Tonnen an totem Fisch sind geborgen worden, von 2,50 Meter Welsen bis zum kleinen Stichling. Und es war ja auch lange Zeit gar nicht so richtig klar, worum es sich eigentlich handelt. Es ist dann letztendlich festgestellt worden, dass eine Alge, die vorher in der Oder auch nicht vorkam, eine sogenannte Goldalge, Gift produziert, um andere Algen und Flagellaten quasi zu minimieren. Das ist schon auch eine völlig neue Dimension für den Fluss, weil diese Alge ist da. Also sie ist auch jetzt noch da. Wir hatten auch im letzten Sommer 2024 hohe Konzentration festgestellt, zum Teil höher als 2022. Und wir wissen nicht, warum sie kein Gift produziert hat. Also das heißt, das ist so eine Art tickende Zeitbombe. Und das Einzige, was wir machen können, ist wirklich, dass wir versuchen, den Fluss möglichst widerstandsfähig zu machen. Man spricht von Resilienz ökologisch, also Widerstandsfähigkeit. Das heißt, möglichst wenig Stressfaktoren auf den Fluss wirken zu lassen.
Wie gelingt das so durch?
Das gelingt zum Beispiel durch Renaturierungsmaßnahmen, also dass man dem Fluss Fläche zurückgibt, dass man Altarme mit dem Fluss verbindet, dass man Überflutungsräume schafft, möglichst naturnahe Wasserverhältnisse herstellen kann, dass man die Wasserverschmutzung zurücknimmt, dass man also weniger Einleitungen vornimmt, um die Wasserqualität zu verbessern, dass man ja den Fluss pfleglich behandelt. Und das stärkt natürlich die Resilienz.
Wir haben im Moment gesellschaftlich ein bisschen das Problem, dass das Thema Umwelt- und Naturschutz viele Menschen sehr zu nerven scheint. Die meisten wissen, dass es notwendig ist. Hinzu kommt auch, dass das Thema Klimawandel, wir alle wissen, dass es passiert, aber auch hier wird es weit weggeschoben bzw. sogar geleugnet. Das macht sich auch in den Wahlergebnissen sichtbar. Wie gehen Sie denn damit um? Also wie bemerken Sie denn das, wie die Menschen darauf reagieren, auf ihre Arbeit?
Also wir stellen auch fest in unserer Bildungsarbeit, dass tatsächlich auch aufgrund der Dramatik und der weltweit überall schlechten Nachrichten von Krieg, Rezession und Klimakrise schon auch ein sehr starker Verdrängungseffekt da ist. Also man will das einfach aus dem Kopf bekommen. Und dabei ist es für uns allgegenwärtig und ist es wirklich die globale Krise schlechthin, wo, wenn die jetzt nicht gegengesteuert wird, wir ja immer weiter ins Verderben laufen werden. Bei der Bildungsarbeit zeigen wir den Menschen das, was es hier schon zu sehen gibt, was der Klimawandel mit uns macht, und haben dann oft auch diesen Aha-Effekt, dass die Leute das so erstmal gar nicht gesehen haben. Und wir haben hier in den letzten 5 Jahren also dramatische Veränderungen festgestellt. Einmal in der Flussaue selber. Wir haben im letzten Jahr die höchste Durchschnittstemperatur gehabt, die jemals gemessen wurde in Deutschland, 1,4 Grad erhöht gegenüber dem sonstigen Durchschnittswert. Und wir haben in diesem Jahr eine Frühlingstrockenheit, die so auch noch nie da gewesen ist. Und wer jetzt in die Aue fährt, wo man denkt, man hat dort viel Wasser, Feuchtigkeit, kommt in eine doch recht trockene Landschaft, wo das Wasser einfach fehlt. Und das macht natürlich auch was mit den ganzen Arten, die dort vorkommen und die darauf angepasst sind. Und wer im Wald unterwegs ist, sieht im Grunde auch absterbende Wälder. Im Nationalpark, wie gesagt, werden ja die Bäume nicht entfernt, sondern sie bleiben da. Und man sieht im Grunde, so ähnlich wie auch im Nationalpark Harz, teilweise wirklich großflächig tote Fichten, auch tote Kiefern. Der Brotbaum Brandenburgs fängt an zu sterben, weil er zwar durchaus an Trockenheit angepasst ist, aber diese extrem hohen Temperaturen Nadelschäden verursachen. Und also das heißt, wir sind in einem vollständigen Umbruch. Die Landschaft verändert sich, sie wird ihr Gesicht auch verlieren. Und das hat natürlich fatale Folgen auch für das Ökosystem insgesamt.
Und ich bemerke auch im Gespräch mit Lehrern, die mir sagen, die Kinder wissen einfach nicht mehr, wie Natur funktioniert, was das ist, wo die Milch herkommt, wie ein Wald von innen aussieht, was ein Wald ist. Können Sie dem auf lokaler Ebene mit Bildungsarbeit entgegensteuern?
Ja, das versuchen wir und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und eine Schulklasse, die eine Führung mit einem unserer Ranger oder Rangerin gemacht hat, hat natürlich durchaus dann dieses Wissen, auch einschätzen zu können, was ist Natur, wie funktioniert sie. Aber genau das ist das Problem, was Sie sagen, dass viele Menschen ja inzwischen diese, sage ich mal, Forsten aus einer Baumart, aus einem Alter für Natur halten. Also das ist der Wald, den man kennt, wenn man aus Berlin rausfährt. Dann kommt man in die Kiefer in Brandenburg und das sind alles Wirtschaftswälder und monoton, einfach strukturiert. Und wir denken, das ist Natur. Und auch das geht jetzt gerade verloren. Wie gesagt, die Kiefer fängt auch an abzusterben. Aber es ist viel an diesem Satz dran, nur was man kennt und was man versteht, ist man auch bereit zu schützen. Wo also eine Beziehung praktisch besteht. Und deshalb ist auch die Bildungsarbeit in diesen Schutzgebieten, nicht nur im Nationalpark, sondern auch in Biosphärenreservaten und Naturparks, so wichtig, um wirklich den Menschen das auch wieder nahezubringen.
Tut der Landkreis Uckermark, tut das Land Brandenburg genügend zum Naturschutz hier im unteren Odertal?
Also wir arbeiten auch mit dem Landkreis sehr eng zusammen, auch mit der Stadt Schwedt, die sich ja auch Nationalparkstadt nennt. Wir haben gerade jetzt hier gemeinsam auch vor 2 Jahren eine Kita, eine Nationalpark-Kita aufgebaut, die auch im Inneren, in der Einrichtung her, komplett auf den Nationalpark ausgerichtet ist. Also da klappt schon eine ganze Menge. Und auch das Land Brandenburg engagiert sich sehr intensiv im Nationalpark und für den Nationalpark. Ich hatte das ja vorhin eingangs schon mal erläutert. Ich glaube durchaus, wenn man gewusst hätte, was man politisch sich hier antut im Hinblick auf Eigentumsverhältnisse, Landnutzung und Konflikte, in einer Flussaue so einen Nationalpark zu errichten, dann weiß ich nicht, ob man das wirklich gemacht hätte zu Beginn. Und es ist wirklich, es kann gar nicht genügend betont werden, wie stringent dieser Weg auch geführt wurde, weil der Nationalpark wurde nicht irgendwann aufgegeben, als die Probleme am größten waren, sondern man hat das Gesetz novelliert, um die Menschen stärker mitzunehmen. Und man hat dieses riesengroße Bodenordnungsverfahren auf den Weg gebracht, um die Probleme zu lösen. Und deshalb, wie gesagt, ist dieser Nationalpark ganz besonders wertvoll, weil es geht nicht nur darum, Landschaften zu schützen, die besonders einfach unter Schutz zu stellen sind, wie so ein, sage ich mal, Staatswald, wo die Landesregierung sagen kann, wir hauen kein Holz mehr, sondern wirklich repräsentativ verschiedene Ökosysteme, Flussauen, Moore, Gebirge, Wälder. Und das haben wir hier in Brandenburg erreicht mit dem Nationalpark.
Herr Dreichel, zum Schluss, nach all dem, was Sie beschrieben haben, 30 Jahre Nationalpark, den Erfolgen und auch den Hindernissen. Welche Rolle spielt dieser Nationalpark für die regionale Identität?
Also ich glaube, die Identität über den Nationalpark beginnt zu wachsen. Identität ist etwas, was sehr viel Zeit braucht. Also das geht nicht von heute auf morgen. Und gerade auch hier in diesem Landstrich, also der Uckermärker ist sehr, sage ich mal, traditionell und gerade auch die Pommern. Wir haben im Norden sozusagen ja durchaus auch einen Anteil an dem Pommern, ehemaligen Pommern. Und wirklich sich über den Nationalpark zu identifizieren, das dauert. Wir haben zu Beginn des Nationalparks heftige Konflikte ausgefochten. Wir haben darüber gesprochen, über die Bilder der Wildnis, die einfach nicht akzeptiert wurden und die auch für unschön empfunden worden sind. Inzwischen ist es so, dass der Nationalpark eine gute Akzeptanz hat. Kommunen überlegen, sich nach dem Nationalpark zu benennen oder nach Bewohnern des Nationalparks. In Garz läuft gerade eine Diskussion zum Thema Kranichstadt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einigen Jahrzehnten wirklich eine Region sind, die absolut stolz ist auf den Nationalpark. Auch vor dem, was ansonsten außerhalb der Schutzgebiete an Problemen auftritt, froh ist, diesen Nationalpark auch hier in der Region zu haben. Und ich hatte es vorhin gesagt, in Polen wird gerade die Errichtung eines Nationalparks vorbereitet. Und ich glaube auch, dass dieser deutsch-polnische Internationalpark, also dieses grenzüberschreitende Moment, unheimliche Chancen bietet für eine noch weitere Verstärkung dieses gesamteuropäischen Gedankens und auch wirklich diese Grenze in unseren Köpfen aufzubrechen und wirklich diesen gemeinsamen Landschaftsraum grenzüberschreitend zu erfahren und zu entwickeln.
Dirk Treichel war das, Leiter des Nationalparkes Unteres Odertal. Ich besuchte ihn in seinem Büro in Schwedt-Kriven. Und wenn ihr euch erstmal digital umschauen wollt im Nationalpark, dann tut das unter nationalpark-unteres-odertal.eu. Und das war der Uckertalk für diese Ausgabe. Mehr Uckermark in einem Monat wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.
Vom Leben und Streben in der Uckermark. Uckertalk. Ein FluxFM Stadt-Land-Podcast mit Danilo Höpfner. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.